Der Ötztaler ist vorbei und ich habe mir wie letztes Jahr jemanden eingeladen, der, ja, den man auf den ersten Blick vielleicht nicht so kennt. Und zwar die Rede ist von Thomas Mayer. Der Thomas ist ein Deutscher, er kommt aus einem kompletten Flachland in Deutschland, wo es null Berge gibt. Und er hat sich entschlossen, den Ötztaler mitzufahren. Und damit einhergehend hat er sein komplettes Leben umgekrempelt. Er hat die Ernährung umgestellt, auf Alkohol verzichtet, zum Trainieren begonnen und noch vieles, vieles mehr. Also er hat wirklich einen 360-Grad-Switch zu einem besseren und gesünderen Leben gemacht. Und diese Geschichte von ihm hat mich einfach wahnsinnig inspiriert, weil ich finde, der Ötztaler ist viel mehr wie einfach nur fahren und dann ins Ziel kommen, sondern es sind die Geschichten dahinter. Die Geschichte hat mich fasziniert und inspiriert und ich hoffe, das tut sie euch auch. Ein sehr interessantes Gespräch mit dem Tommy, wo wir darüber reden, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, den Ötztaler mitzufahren, was er denn alles in sein Leben umgestellt hat, wie es alles dazu kam, wie er gefinisht hat und noch vieles, vieles mehr. Ein sehr inspirierendes und motivierendes Gespräch mit dem Thomas Mayer.
Der Tommy schafft das so nicht. Wenn er sich nicht weiter verbessert, wird er den Ötzi nicht schaffen.
Es geht jedem um dich herum genau gleich. Es geht niemandem gut aufs Temelsjoch hoch.
Da ist mir sofort die Gänsehaut über den Rücken gelaufen, die Arme. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt. Die Tränen flossen über meine Wangen. Heute wird viel passieren. Aber ich werde mich nicht in einen Besenwagen setzen.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Servus Tommy.
Hallo, servus Marco.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute etwas ganz Besonderes. Und zwar, wir haben einen Gast, den man wahrscheinlich jetzt die meisten so nicht kennen werden. Thomas Mayer, du hast dich bei mir per Instagram gemeldet. Und du hast eine nämlich sehr, sehr coole, inspirierende, spannende Geschichte zu deinen Ötztaler Radmarathon-Teilnahmen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch der perfekte Ort, um das mal zu zeigen, wie ein Ötztaler Radmarathon zum Beispiel ja das Leben sogar ein bisschen verändern kann und neu aufwirbeln kann. Und Tommy, da starten wir gleich rein und ich würde gleich sagen, bitte erzähl gleich die Geschichte, wie das dazu gekommen ist, dass du überhaupt den Ötztaler Radmarathon mitgefahren bist.
Ja, sehr gerne, Marco. Zu meiner Person. Zu dem Zeitpunkt 2023, da war ich 52 Jahre alt, ein begnadeter Skifahrer, so nenne ich mich mal, weil das kann ich wirklich richtig gut. Nebenbei bin ich also Mountainbike gefahren, Downhill, ab und zu auch mal Rennrad auf Mallorca, bei uns am Niederrhein, also ich komme vom Niederrhein, da sagt man, der höchste Berg ist die Autobahnbrücke. Ja, und dann war ich wie jeden Winter im Dezember in Ischgl, wo wir immer Skifahren gehen, war ich mit einem Freund und wir lassen da den Abend gerne im Hotel Eldorado ausklingen, an der Theke beim Jürgen. Ja, und dann saßen wir da abends schön und dann kam der Jürgen auf die Idee, mir das Höhenprofil vom Ötztaler Radmarathon auf die Theke zu legen. Und dann hat er gesagt, hey Tommy, das ist doch was für dich. Ja, mein Freund direkt Feuer und Flamme, der Vincent, und sagt, hey, das schaffst du und so. Und ich so, ja, die 227 Kilometer, kein Problem, aber die 5500 Höhenmeter. Ja, dann haben die mich da den ganzen Abend beballert und dann habe ich gesagt, lass mich mal zwei Nächte drüber schlafen. So, dann habe ich zwei Nächte drüber geschlafen, weil für mich war in dem Moment klar, wenn ich das mache, dann muss ich mein Leben umstellen, dann muss ich sehr viel umstellen, also auch für die Zuhörer zu dem Zeitpunkt, wie man, wenn man im Winterurlaub ist, man kommt vom Skifahren, man trinkt sich 5 Bier im ersten Laden und abends auch nochmal 8, 9 Bier an der Theke. Ja, das war ganz normal, das hat Spaß gemacht. Und für mich war klar, wenn ich jetzt damit anfange, mit Training und so weiter, dann muss ich einfach da auf viele Dinge verzichten. Ja, dann habe ich zwei Nächte drüber geschlafen und dann habe ich mit dem Jürgen eingeschlagen, okay, ich fahre am 1. September den Ötzi mit und habe auch gesagt, finde ich, kein Problem. So, ja.
Das war aber noch letztes Jahr, richtig?
Das war 2023, im Dezember 2023. Mhm. Ja, und dann auf der Heimfahrt habe ich zu meinem Freund gesagt, am 1. Januar werde ich ins Training einsteigen. 1. Januar kam, morgens auf die Waage gestellt, ich war geschockt. Ich hatte 90 Kilo auf der Waage und dann habe ich mit dem Training angefangen. Wie gesagt, ich komme vom Niederrhein, Trainingsbedingungen zu dem Moment sehr ungünstig, nass, kalt, Indoor, auf dem Peloton habe ich das gemacht. Habe ich erstmal 8 Wochen Grundlage gefahren, habe komplett auf Alkohol verzichtet ab dem Tag an, meine Ernährung umgestellt. Ich habe sehr gerne immer Kinderschokolade gegessen. Die gab es auch nicht mehr. Also ich habe mich ein bisschen geknechtet. Ja, und ich hatte in meinem Kopf einen Trainingsplan. Ich hatte keinen Trainer. Ich habe das einfach so aus dem Internet mir Informationen rausgezogen und losgelegt. Ja, und dann kann man sich vorstellen, die ersten Einheiten, die gingen dann 1 Stunde, 1,5, 2 Stunden, immer Grundlage, 120er Puls, Wattzahl, ich weiß nicht, 95, 100, das war die Wattzahl, die ich da getreten habe. Ja, und dann hat man aber gemerkt, so nach ein paar Wochen schon, dass es besser wurde. Die Wattzahl wurde was höher, der Puls ist unten geblieben. Ja, und dann bin ich irgendwann aufs Fahrrad und habe meine Runden da gezogen. Und bin
Und
dann
das motiviert
einfach.
natürlich, wenn die Wattzahlen dann hochgehen.
Ja, und was auch motiviert ist, dass der Körper sich komplett verändert. Ja, die Beine sind muskulöser noch geworden. Ich wusste im Oberkörper, da habe ich immer regelmäßig Liegestützen gemacht, weil ich auch Eishockey spiele. Darauf habe ich verzichtet. Ich habe gesagt, okay, ich muss Gewicht runterbekommen. Das war klar. Und ich war auch zufrieden. Also man konnte auch sehen am Bauch, man hat doch schon einen kleinen Bauchansatz vom Alkohol natürlich gehabt, ja. Der wurde besser, die Hemden wurden wieder lockerer an der Knopfleiste. Ja, und so stand dann irgendwann im Mai mit diesen Leuten, also wie der Jürgen, das Silvretta-Team, so nennen wir das, ja, wo ich mittlerweile Mitglied bin. Das sind alles ambitionierte Rennradfahrer, Mountainbike-Fahrer, kommen zum größten Teil alle aus Ischgl. Der Jürgen selber kommt aus der Nähe von Freiburg, ist nach Ischgl irgendwann gezogen, der Liebe wegen. Deswegen auch noch Kontakte zu Deutschland. Da haben wir auch einen sehr guten, den Daniel, der aus der Nähe von Freiburg kommt. Dann haben wir uns alle auf Mallorca getroffen, zum Radtraining. So, jetzt kann man sich vorstellen, ich war dann auch ein Deutscher, die anderen kannte ich gar nicht, nur vom Erzählen her. Und dann steht man morgens 8:30, erste Ausfahrt. Ja, ich bin der Tommy und ja gut, dann wird erstmal geguckt, was hat der Tommy denn drauf? Ja.
Klar,
Und
ja.
ja, da ich oft auf Mallorca bin, ich kenne die Strecken da, ich hatte mir natürlich einiges vorgenommen und habe am ersten Tag dann schon feststellen müssen, okay, die Jungs aus Ischgl, aus der Höhe, die haben es drauf, ja. Ich bin immer schön hinterhergefahren, kam am Pass oben dann, ich sage jetzt mal vielleicht 5 bis 10 Minuten nach denen an und war natürlich dementsprechend schon enttäuscht, weil ich habe es mir einfacher vorgestellt, muss ich sagen. Auch da mitzuhalten. Ja, jetzt muss man auch sagen, ja, die sind alle jünger als ich. Aber trotzdem, ich bin natürlich auch ein Wettkampftyp, sonst wäre ich das ja gar nicht eingegangen, da mitzumachen. Ja.
Da muss ich kurz einhaken,
Ja.
Tommy. Wie war diese Zeit für dich? Weil kann man sich das denn vorstellen? Du warst voll motiviert die ganze Zeit. Musstest du dich vielleicht doch manchmal auch ein bisschen zwingen dazu?
Ja.
Oder warst du einfach so auf einmal Feuer und Flamme für diesen Traum Ötztaler zu verwirklichen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also innerlich war ich Feuer und Flamme. Natürlich, wenn man dann so ein Wochenpensum hat von, ich hatte mir vorgenommen, 8 bis 10 Stunden zu trainieren, hat man auch die Problematik, dass man sich manchmal schon, ich sag mal, ich hatte das Peloton dann, das habe ich von einem Freund bekommen, ja, er hat das mir zur Verfügung gestellt, das steht immer noch in meinem Wohnzimmer, weil ich immer noch drauf trainiere. Ich habe dann meine Sachen da schon hingestellt und habe gesagt, okay, du musst jetzt aufs Fahrrad gehen, du musst wieder trainieren, du willst dieses Ding finishen. Ne? Das war in meinem Kopf. Und ich kann mir nicht die Blöße geben, dieses Ding nicht zu finishen. So. Und als wir auf Mallorca waren, da kam dann auch noch so, ja, dann haben wir diskutiert, Zeiten. Ja, der Jürgen, der fuhr das in 9 Stunden 50, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann hat seine Frau, die hat an der Theke auch schon mitgeredet, ach, das schaffst du nicht und so. Und dann mache ich, ach, Silvia, kann man vielleicht auch in 8 Stunden schaffen, so, ne? Ich hab dann so meine Sakalobra-Zeiten, die ich hochgefahren bin, einfach multipliziert auf 5500 Höhenmeter. Also kann ich direkt jedem sagen, der das mal machen will, vergiss das alles. Das kann man alles vergessen.
Das passt nicht, ja.
Da wird einfach ein anderes Gesetz geschrieben. Und ich muss auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt noch nie auf einem Alpenpass in der Höhe
Ah, wirklich,
und
wirklich.
bin da Fahrrad gefahren, ja. Also ich wusste, dünne Luft, alles klar. So, Mallorca überstanden gehabt, eine Woche. Wir haben ziemlich viele Kilometer gemacht. Ich weiß nicht, 800 bis 1000. Ich glaube, das meiste, was wir an einem Tag gefahren sind, waren 3000 Höhenmeter. Aber da ist man auch nur in der Höhe von 500 Meter. So. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen die Berge dran glauben. Ich muss jetzt auf so einen Alpenpass. Was nehmen wir? Okay, wir nehmen Kühtai. Das ist das Erste, was wir fahren werden. Und dann bin ich nach Sölden gefahren und habe den Jürgen auch angerufen. Ich bin in Sölden. Ja, dann fahre ich morgen mit. Dann fahren wir morgen aufs Timmelsjoch hoch. Meine ich, ja, können wir machen. Ich bin gerade angekommen. Ich fahre jetzt mal aufs Kühtai hoch. Und dann bin ich die ganze Nacht Auto gefahren und habe mich dann morgens um 10 Uhr aufs Fahrrad gesetzt. Hab mir schon mal die Strecke angeguckt von Sölden runter. Habe ich gedacht, oh, ist ja schön, ne? Hier runterfahren. Ja, und dann bin ich aufs Kühtai hochgefahren. Da habe ich gedacht, ach du Schande, hui, habe ich gedacht, das ist schon ganz schön. Hat's in sich, ja. Und dann kommt ja diese steile Stelle, wo die 18% kommen. Ja, dann fährt man ja durch diese, ja, durch den Tunnel. Und da musste ich dann mal absteigen. Da bin ich rechts
Weil es zu
rangefahren.
steil war.
Es war zu steil. Also ich habe hinten eine Kassette 1134 drauf gehabt. Und da habe ich gesagt, boah, schaffst du nicht. Und ich habe eigentlich ziemlich gute Oberschenkel und ich war von mir selber enttäuscht. Da habe ich gesagt, okay, 5 Minuten Pause gemacht, wieder drauf. Und da ist ja auch das Problem, in der Steigung wieder aufs Fahrrad zu kommen. Ja, das war dann auch so mal mein Problem. Ja, auf jeden Fall bin ich dann hochgefahren und ja, ich habe es geschafft, aber ich war wirklich fix und alle. Und dann bin ich wieder
Weißt du die
runter.
Zeit noch?
Also, nee, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es war nicht so langsam. 1,40
Aber du,
vielleicht.
okay, aber du warst halt danach wahrscheinlich schon
Ich musste auch wieder zurück.
recht dann danach, ja.
Ja, ich musste, ja, dann kam mein Problem, ich musste auch die Abfahrt fahren. So. Und als Rheinländer, ich meine, wir haben keine Pässe. Klar kannte man die Abfahrten von Mallorca, aber es ist was anderes, ob ich 3 Kilometer oder 4 Kilometer Abfahrt mache oder dann doch 16, 17 Kilometer Abfahrt. Auch steiler noch. Ja, und ich muss auch sagen, ich war da so ein bisschen Schisser beim Runterfahren. Und habe gesagt, ja komm, du musst ja nicht über 50 fahren oder 60 und dann machst du die Bremse und dann ist okay. Und so bin ich auch eigentlich bis zum ersten Ötzi gefahren. Also immer vorsichtig runter, bloß nichts passieren und so weiter. Ja, und das waren dann ja an dem Tag 95 Kilometer ungefähr, ne? Wenn man runterfährt nach Ötz, dann da
Ungefähr, ja.
hoch und wieder zurück. Ich war aber trotzdem zufrieden und habe gesagt, okay, jetzt kann der Jürgen kommen und dann fahren wir morgen mal aufs Timmelsjoch hoch. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag auf Timmelsjoch hochgefahren. Er hat dann noch den Steffen mitgebracht, ja, auch ein sehr junger Typ noch, kommt ursprünglich aus Rostock. Ja, das Herz am rechten Fleck und der hat mir dann direkt noch Tipps gegeben. Thomas, du musst im Oberkörper ruhiger fahren, ja, und beim Berg hochfahren. Und ich habe immer gut zugehört. Ich denke, was labert der mich die ganze Zeit zu? Ich konnte gar nichts mehr sagen. Mein Puls war bei 175. Und dann sage ich, Steffen, wo ist dein Puls? Ja, meinte er 140. Ich meine, das gibt's ja gar nicht, ja. Also es waren schon gewaltige Unterschiede. Auf jeden Fall sind wir dann aufs Timmelsjoch hoch und die Jungs waren an der Mautstation vielleicht 3 Minuten bis 5 Minuten vor mir da. Und da habe ich schon gesehen, das war im Juni, glaube ich, oder Anfang Juli. Habe ich gesagt, okay, es wird besser, es wird besser. Ja.
Du
Und
spürst
dann,
einen Unterschied
ich
quasi.
spüre einen Unterschied, ja, auch in der hohen Luft. Und wie gesagt, ich war dann 4 Tage in Sölden oder 5, kam nach Hause und es haben sich sofort die Werte vom Puls verändert gehabt. Ja. Und ich bin
Wo du
damals
wieder in Deutschland warst
in
dann.
Deutschland war, genau. Ne? Die Pulswerte haben sich total verändert. Also die haben sich bestimmt um 10 bis 15 Schläge nach unten bewegt. Ich konnte auch schneller fahren. Ich bin zum damaligen Zeitpunkt, denke ich, so, wenn ich Ausfahrten bei mir auf dem Flachen gemacht habe, mit einem so 28er Schnitt gefahren, würde ich sagen. Ne? Ich habe damals ein Canyon Endurance gefahren, was ich heute auch noch fahre, so als Zweitrad, bei schlechtem Wetter mit trainiere. Ja, und da bin ich so ein 28er Schnitt damals gefahren. Ja, und dann habe ich, also nach dem ersten Ötzi hatten sie die Leute, die mit auf Mallorca gewesen sind, nach Mallorca oder auf dem Rückflug haben die sich unterhalten und haben gesagt, ja, die glauben nicht, dass ich das schaffen würde, den Ötzi. Zu dem Zeitpunkt hat der Heinz gesagt, der Tommy schafft das so nicht. Wenn er sich nicht weiter verbessert, wird er den Ötzi nicht schaffen. Ja, ich wusste es nicht, das haben die mir nach dem ersten Ötzi gesagt.
Aber du
Und
warst ja so von dir überzeugt
ich war
wahrscheinlich und
überzeugt.
dich hat halt dieser Traum wahrscheinlich so
Ja,
angetrieben, oder?
Ja, weil ich hatte mich dann da so mit identifiziert. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe mir Videos von den Strecken angeguckt. Ich bin gefahren von der anderen Seite. Ich bin den Jaufenpass hochgefahren noch und habe gesagt, okay, aber alles immer gestaffelt, nicht auf einmal. Ja, ja, und dann habe ich mir auch so Sachen angeguckt, zum Beispiel, ja, die Laura Dahlmeier ist den damals gefahren. Ich glaube, die Fighter sind 10 Stunden 30, gut, die ist sportlich, ich bin auch sportlich, das werde ich schaffen. Ne? Für mich war klar, ich schaffe dieses Ding. Und da bin ich auch von ausgegangen. Und ich habe auch gedacht, ich schaffe es irgendwo in 10,5 Stunden. Das war so wirklich in meinem Kopf drin. Das war Realität, 10,5 Stunden werde ich dieses Ding finishen.
Ich meine,
Ja.
das ist ja gut, dass du das in deinem Kopf so gehabt hast, weil das treibt dich dann wirklich an, wenn du diesen unbändigen Wille hast oder diesen großen Traum und diese Vorstellung in deinem Kopf, ich schaffe das in 10 Stunden 30. Wenn es dann 12 Stunden sind, ist ja auch egal im Endeffekt, aber du kommst durch und du schaffst es.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste, klar, die Trainingsvorbereitung, die ist enorm wichtig. Und ich möchte den Leuten auch sagen, die aus dem Rheinland kann, ich meine, eine Janine Meyer kommt auch aus dem Rheinland, ja. Sie hat mal erzählt in deinem Podcast, die fährt dann ins Bergische und trainiert da. Oder wie gesagt, ich habe auch festgestellt, im letzten Jahr bin ich nicht so viel gereist dafür. Dieses Jahr für den Ötzi bin ich noch mehr gereist, auch nach Belgien, das ist eine Stunde von uns entfernt, weil da kann man dann 70 Kilometer fahren, 80 Kilometer und hat 1400, 1500 Höhenmeter, ja. Aber man kann es trotzdem nicht mit den Alpen vergleichen. Man ist nicht auf der Höhe. Es ist wirklich ein Unterschied. Aber man muss diesen Aufwand betreiben, wenn man erfolgreich sein möchte. Und das Wichtigste in meinen Augen ist das Mindset. Der Kopf spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wenn wir
Ja,
gleich
100
zum
Prozent,
eigentlichen
ja.
Rennen kommen, man geht durch so viele Phasen in so einem Rennen, das ist der Wahnsinn, was das mit einem im Kopf macht und ja.
Was würdest du, also gut, wir haben gehört, du hast jetzt gut trainiert, du hast viel trainiert und du hast schon Gas gegeben und du hattest auch diesen Willen, es zu schaffen. Und wie war das dann vor dem Ötztaler? Ich denke mal, du warst wahrscheinlich sehr nervös,
Ja,
so wie
also
eh die meisten, aber erzähl mal, wie ist dir da gegangen?
ja, ich bin angereist und klar, dann haben wir uns am Abend vorher mit den ganzen Jungs getroffen, mit dem Silvretta-Team und klar, dann wurden Sprüche geklopft und so weiter. Ich war in dem Moment, ich habe gar keine Sprüche mehr geklopft. Ich hatte dann noch von einem Einheimischen, der hat mir noch ein paar Tipps gegeben für die Abfahrt nach Ötz. Ich soll vorsichtig fahren. Da gibt es auch viele Stürze und so weiter. Und das war meine größte Angst, weil ich habe noch nie ein Rennen, noch nie vorher ein Radrennen gefahren, nie. Ich bin immer in kleinen Gruppen gefahren, maximal 10 Personen. Und das war für mich wirklich die Nervosität. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen, wir sind früh ins Bett gegangen. Ich habe super geschlafen, wirklich. Ich glaube, um 3:30 ging mein Wecker. Ja, und dann kamen die also die, ja, Glückwünsche oder so per WhatsApp, ne? Da kam dann zig hier, wir wünschen dir viel Glück und so weiter. Denke ich, ja, super, alles gut. Handy nehme ich gleich mit. Jetzt müssen wir zum Start. Dann habe ich vernünftig, also meinen Essensplan runtergezogen. Ja, und dann bin ich mit den, haben wir uns vom Hotel getroffen und dann ging es zur Startlinie. Ja, und da geht schon viel durch den Kopf, ne? Dann die ganze Stimmung da in Sölden an diesem Morgen. Alle kommen aus
Besonders,
ihren,
gell?
ja, alle kommen aus ihren Löchern gekrochen. Wir waren auch letztes Jahr, ich glaube, es war 15 Grad an dem Morgen. Es war so angenehm, kurze Hose, Gilet drüber. Ja, und dann steht man da und sagt, okay, jetzt geht's drum. Jetzt, du Maulheld,
Ja.
jetzt musst du abliefern, ne? Du hast an der Theke gewettet, jetzt musst du das Ding finishen. Ja, und dann sind wir runtergerollt Richtung Ötz. Und wirklich,
Ist nicht so schlimm wie gedacht, gell?
doch, es war schlimm.
Ja, echt?
Nach 3 Kilometern hat sich neben mir eine Gruppe, ich glaube 5 bis 8 Leute, wirklich hingelegt. Ich habe nur das
Ah,
Carbon auf dem
wirklich?
Boden gehört. Dann hat einer gesagt, du Arschloch, ja. Dann ist eine Wasserflasche oder eine Trinkflasche über die Straße gerollt, die Brille flog und plötzlich war ein Bein vor mir. Und in dem Moment habe ich gesagt, Scheiße, jetzt ist für dich der Ötzi zu Ende. Und dann bin ich irgendwie über dieses Bein gesprungen mit meinem Rad. Der Heinz war noch 2 Meter vor mir und der dreht sich um. Tommy, alles in Ordnung? Meine ich, ja, alles in Ordnung. Das Blut ist mir direkt bis in die Füße gelaufen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt mal ganz ruhig hier. Dann habe ich mich weiter nach rechts einsortiert und bin einfach dann entspannt da runtergefahren, habe mich hinter zwei Mädels einsortiert und bin dann erstmal so ein paar Kilometer hinter denen hergerollt, habe gedacht, da habe ich mich sicher gefühlt. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, die fahren doch ein bisschen langsam. Und dann bin ich dann doch mal wieder links rüber und dann war ich von dem Moment an schon ganz alleine. Alle anderen waren weg aus meiner Gruppe. Ja, und dann kam ich unten in Ötz an, in die Steigung rein, Rückstau. Ich denke, was ist denn hier los, ja?
Ja,
Und
Ziehharmonik-Effekte.
genau, ja, so viele Menschen. Und also mein erster Gedanke war, okay, du kannst dein Tempo hier nicht fahren. Okay, musste ich anpassen. Ich musste aus den Klicks raus, weil Rückstau war. Und dann sind ich so die ersten Kilometer, also die ersten 2, 3 Kilometer hochgefahren. Und da habe ich geflucht innerlich. Habe ich gedacht, das macht doch keinen Spaß. Es war doch viel schöner, hier alleine hochzufahren, ja. Ja, aber dann lief es ganz gut. Und dann war ich nach 2 Stunden, 6 Minuten oder so insgesamt, oder? Nee, es war, glaube ich, ein bisschen länger. 2:14 war ich dann oben. Ja, also die Zeit war gar nicht so schlecht. Und dann kam die Abfahrt nach Kematen runter. Ja, immer schön auf der Bremse war ich, weil ich doch Respekt vor den Abfahrten hatte. Die Kuhgitter und so weiter, ne, diese in der Straße.
Kennst du
Ja,
ja nicht aus Deutschland jetzt so, wo du
kenne
gefahren
ich nicht.
bist.
Nein, nein, sowas gibt es da gar nicht. Ne?
Ja,
Ja, und
eben.
das hat alles gut funktioniert. Und dann kam der Brenner. Und dann kommen die Fehler, die ein Anfänger macht. Ich bin den Brenner ziemlich alleine hochgefahren. Es war letztes Jahr sehr, sehr warm. Ich glaube, ich habe auch zu wenig getrunken. Gegenwind ohne Ende. Hatte keine Gruppe. Bin dann alleine, habe mich durchgekämpft. Irgendwann bin ich auf eine Dame aufgefahren. Ich habe okay, jetzt kannst du dich im Windschatten hier mal ein bisschen ausruhen. Die fand es nicht so lustig. Die hat dann irgendwann abgebremst, hat sich hinter mich gehängt. Und dann kam auch keine Gruppe. Und dann kamen irgendwann auch die ersten Krämpfe. Und dann weiß ich noch, dass ich die letzte Kurve vom Brenner nach oben. Da war noch eine Dame am Straßenrand, meinte, die ist nicht mehr weit, ist nicht mehr weit. Und ja gut, dann war ich oben am Brenner, habe ich gedacht, okay, den hast du jetzt schon mal geschafft. Und dann habe ich auf meinen Tacho geguckt und dann war mir klar, deine Zeit 10:30, die kannst du total vergessen, ja. Die kannst du total vergessen.
Aber wie war
Ja.
der Moment für dich, wo du da auf den Tacho geschaut hast? Weil ich hatte letztes Jahr
Ja.
genau den gleichen Moment. Nach dem Brenner habe ich auf den Tacho geschaut und habe gesehen, boah, 2000 Höhenmeter von 5,5.
Ja.
Ich muss noch 3.500 Höhenmeter hoch. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich denn das schaffen? Da war das erste Mal so mein mentaler, wie soll das gehen?
Also das hatte ich in dem Moment noch nicht. Das war in dem Moment nicht mein Problem. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich kannte also im Kopf 5.500 Höhenmeter und ich habe es mir von Anfang an eingeteilt, ja. Ich hatte am Brenner jemanden stehen, der für mich Getränke hatte und Nahrung. Das war mein erster Anlaufpunkt. Und dann oben am Jaufenpass an der Labestation war jemand für mich, wo ich wusste, okay, da freue ich mich drauf, das ist mein nächstes Ziel. Also bei Kilometer 153. Das wusste ich jetzt, das war mein nächster
Genau, ja.
Anlaufspunkt. Das Timmelsjoch hatte ich in dem Moment noch gar nicht im Kopf gehabt.
Ja, das ist
Jetzt
gut.
war der Jaufen. Und dann in Sterzing, die Strecke kannte ich auch nicht in Sterzing. Dann kommt man ja da angefahren, dann steht da ja der Streckenposten, winkt einmal mit dem Fähnchen, dann geht's rechts rum. Ich hatte noch einen
Dann
hohen
ist
Gang
verdammt
drin
steil, gell?
und dann ist verdammt steil, ja. Und dann denke ich, ach du Schande, das ist ja steil, das ist ja hier wie am Kühtai. Okay, da muss man erstmal runterschalten. Dann ist auch meine Kette hat da ein bisschen gekracht, weil ich da nicht mit gerechnet hatte in dem Moment. Ja, dann habe ich mich da hochgekämpft. Das ging aber ganz gut. Klar, oben war die Luft ziemlich dünn. Dann kam wieder die Abfahrt runter. Ja, und dann geht es ja schon ganz schnell zum Jaufen hoch. Und da kamen dann wieder Krämpfe. Und der Jaufen, den fand ich super zäh. Da habe ich mich schwer getan. Da ging es dann hoch und dann kam ich oben an der Labestation. Also die letzten 2 Kilometer war ich okay. 2 Kilometer noch, dann sehe ich die Jasmin, die steht da mit meiner Flasche und boah, das waren die längsten 2 Kilometer meines Lebens, ja. Man kommt aus dem Waldstück raus und dann sieht man schon das Red Bull-Schild, man sieht rechts den Sessellift und dann wusste ich, okay, da hinten ist es, man sieht es schon, aber es ist noch so weit weg,
Das ist
ja.
brutal weit, gell?
Das war
Ja, das
total, ja.
zerstört dich, ja. Das
Genau.
ist so weit.
Ja, und dann kam ich dann da an und sie hat mich auch sofort gesehen, kam direkt mit meiner Tüte an und meinte, boah, siehst du fertig aus. Meine ich. Ich bin fertig, habe ich gesagt. Meine ich, wenn du jetzt einen Stuhl hast, setze ich mich hin. Ich habe Krämpfe. Ah, Krämpfe. Und da hat man gemerkt, sie hat schon den ganzen Tag da gestanden, du brauchst Salz, du brauchst Salz. Da hat sie mir Salz geholt und ich habe wirklich 10 Minuten da gestanden. Und dann hat sie zu mir den Satz der Sätze gesagt: Tommy, es ist keine Schande. Du kannst dich ruhig in so einen Besenwagen setzen. Da lacht keiner über dich. Da gucke ich dir an. Meine ich, heute wird viel passieren. Aber ich werde mich nicht in einen Besenwagen setzen. Niemals. Ich bin heute Morgen am Ziel in Sölln vorbeigefahren und ich habe mir geschworen, wenn mein Fahrrad nicht kaputt geht, kein technischer Defekt, ich habe da so rechts rüber geschaut, dann werde ich heute irgendwann da mit meinem Fahrrad reinfahren. Und das war für mich das A und O. Und das hat mich gepusht. Dann habe ich gefragt, wann war denn der Jürgen hier? Das wollte sie mir dann nicht sagen. Der war dann schon
Weil es zu
anderthalb
schnell war
Stunden vor mir
wahrscheinlich.
da, ja, anderthalb Stunden vor mir mit dem Daniel. Und ja, und dann ist es auch nochmal brutal, von dieser Stelle nochmal diese 150 bis 180 Höhenmeter nochmal bis zum Pass oben, ja. Ja, das habe ich dann geschafft. Jäckchen angezogen, also Weste. Und dann habe ich gesagt, jetzt fährst du ganz entspannt hier runter. Und ich fand die Abfahrt total schön. Die hat mir so gefallen. Das habe ich
Ja,
richtig
die ist
genossen.
wunderschön.
Die ist
Ja.
wunderschön, ja. Natürlich immer wirklich 50, 60 km/h, vielleicht auch manchmal bis 70, aber dann war Ende im Gelände, ne? Keinen Unfall bauen. Ja, ich habe auch gemerkt, ich war schwach zu dem Zeitpunkt schon. So, und dann fährt man unten. Da war es bullenheiß an dem Tag. Ich weiß gar nicht, über 30 Grad. Weste ausgezogen, noch was getrunken, noch ein Riegel rein. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt fährst du da hoch. 30 Kilometer und dann bist du fast in Sölden. Ja. Boah, ich weiß nicht, als ob es gestern war. Ich bin dann da hoch und es war schwer. Ich habe es in
Okay.
zwei Etappen aufgeteilt, ne? Bis zur ersten Ladestation. Dazwischen kommt ja nochmal eine kleine. Da bin ich auch
Genau, ja.
durchgefahren. Aber dann fing bei mir schon an, dass ich schwach war. Und wenn ich trinken wollte, angehalten habe, weil ich hatte Angst, dass ich mit dem Fahrrad nachher umkippe, wenn ich während der Fahrt trinke. Ich war einfach schon sehr schwach zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann war ich an der Labestation nachher. Und ah ja, als ich am Jaufen, das muss ich noch erzählen, am Jaufenpass, als ich bei der Jasmin war, da stand ich da und dann hat einer gepfiffen. Und in die Hände geklatscht und meint noch 10 Minuten, noch 10 Minuten. Und dann sage ich, hör mal, Jasmin, was ist in 10 Minuten? Und dann sagte sie zu mir, dann kommt der Besenwagen. Und mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass ich so knapp vor dem Besenwagen am Jaufenpass war. Und da habe ich gesagt, der Traum darf ja hier nicht sterben. So, und dann fuhr ich weiter und dann kam ich an die Labestation Schönau. Schönau heißt sie, ne? Ja.
Schöner, ja.
Ja. Und dann bin ich runter von meinem Rad, gegenüber an den Felsen gestellt, rübergerannt, mit meinen beiden Flaschen vollgemacht. Und dann meinte das Mädel da, was machst du denn für einen Stress? Ja, meine ich, der Besenwagen ist hinter mir. Ich habe nicht viel Zeit mehr.
Nein.
Meinte, nee, hier kommt er erst in 1,5 Stunden. Und in dem Moment wusste ich, ich hab's gesch das schaffe ich, das schaffe ich. Und dann steht man Schönau. Und ich meine, du kennst den Ausblick, ja. Dann guckt man aufs Timmelsjoch hoch und dann sieht man diese ganzen Kehren, ja. Und da habe ich gesagt, Scheiße, da musst du jetzt noch hoch. Okay, du musst da noch hoch. Ja, und dann bin ich
Ja,
losgefahren.
warte,
Ja.
ganz kurz, Thomas, da muss ich kurz dazu sagen, ich
Ja.
glaube, die Leute, die da noch nicht gefahren sind,
Ja.
die können sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, dieser Blick da hoch. Da schaut man wirklich hoch und denkt sich, also wie im Leben soll ich da hochkommen? Und das ist egal, ob du 9 Stunden fährst oder 12 Stunden. Das ist immer, das macht dich mental einfach fertig, wenn du siehst, wie weit das noch ist. Weil das sind ja 1000 Höhenmeter circa, würde ich
Ja,
sagen.
und 12 Kilometer,
Das ist,
10 Kilometer, 12 Kilometer, glaube ich, ne? Ja.
Und
Und
das
es
ist
sieht
wirklich
aus wie
brutal,
eine,
ja.
also jemand, der es noch nicht gesehen hat, es sieht aus wie eine Murmelbahn, die man zu Hause so als Kind hat. So sieht das aus, ja. Man sieht dann nur die Straße, wie die hochgeht. Und es ist ja auch nicht ganz unsteil, das obere Stück, sage ich jetzt mal.
Ja.
Es geht zwar immer schön gleichmäßig hoch, aber ja. Es macht was mit dem Kopf und das ist das, was ich sage. Das Mindset muss an diesem Tag stimmen. Wenn man da steht und sagt, oh, das schaffe ich nicht, dann kann man es vergessen. Dann braucht man da in Schönau nicht mehr weiterfahren. Ja, und dann bin ich dann los, habe mich noch mit einem Deutschen unterhalten, der da schon ein paar Mal gefahren ist. Der meint, ja, jetzt wird es noch mal ein bisschen hart und dann, ja, mein, ich kenne es nicht. Okay, und dann war er weg. Und dann bin ich um die Kurve gefahren, dann bin ich in die erste Steigung rein. Und dann war Rückenwind. Habe ich gedacht, oh, schön Rückenwind. Ach, das ist gut, ja. Und dann bin ich hoch, dann da ist ja der Gasthof auf der linken Seite, dann kam wieder ein bisschen Gegenwind und dann habe ich gedacht, oh, es läuft eigentlich ganz gut. Es war super anstrengend, klar. Und ich habe mich wirklich Meter für Meter da hochgekämpft. Wenn ich trinken musste, angehalten. Ich habe mich dann gezwungen, trink was. Nimm noch ein Gel. Ja, und irgendwann kommt dann die Stelle, wo man so ganz weit, wo die Schleife so ganz weit nach außen geht.
Ja, genau.
Da habe ich gesagt,
Der
okay,
schönste
da
Blick eigentlich fast, ja.
ist der schönste Blick, ja. Ich hatte aber, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Zeit oder kein Gedankengut für schöne Blicke in dem Moment, ja. Weil ich so fixiert war, du musst das schaffen, du musst das schaffen. Und für mich war immer das Ziel jetzt in dem Moment Tunnel 16, der letzte Tunnel oben, bevor es ja, auf die Spitze halt vom Timmelsjoch geht. Ja, dann ging es immer Meter für Meter weiter. Ich glaube, kmh-Zahl zu dem Zeitpunkt 5. Trittfrequenz 45 bis 50. Ja, also wirklich richtig zäh. Und dann kommen Fragen. Also man hat viel Zeit nachzudenken. Man denkt über Freunde nach. Es gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Nee, du musst weiter. Ja, man pusht sich selber, ja. Man denkt an Worte, die Freunde dir gesagt haben, die dir mit als gute Wünsche auf den Weg gegeben haben. Und für mich war immer der Spruch von der Jasmin, du kannst dich auch in einen Besenwagen setzen. Nein, da setze ich mich heute nicht rein. Ja, und
Warst du
dann
da zu
fuhr.
einer Zeit mal, wo du da hochgefahren bist, bisschen emotional oder
Ja,
weniger?
der Thomas Dresen, der hat das so schön ausgedrückt in seinem Podcast, oder du hast es, glaube ich, auch gesagt. Für mich war der emotionale Moment, als ich auf Tunnel 16 zugefahren bin. Da gibt es auch ein Video, da hat der Ötztal-Radmarathon genau, ich komme da gerade hoch, also man sieht mich da auch in dem Video. Und da liefen mir die Tränen runter. Aber ganz schlimm war es in Tunnel 16, weil da wusste ich dann, ich habe es jetzt geschafft, ja. Aber ich habe auch so Respekt vor allen Leuten gehabt, die da hochgefahren sind, weil, ja, und jeder pusht sich anders. Und als ich dann auf Tunnel 16, dann kommt die letzte Kurve, die letzte Kehre, und dann habe ich gedacht, okay, da oben ist Tunnel 16. Und da wusste ich, jetzt, das schaffst du. Und dann habe ich mich da wirklich so hochgekämpft. Und als ich dann in Tunnel 16 war, da ist mir sofort die Gänsehaut über den Rücken gelaufen, die Arme, ich habe richtig Gänsehaut gehabt. Die Tränen flossen über meine Wangen und ich wusste, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommt nur noch die Steigung hoch zur Mautstation.
Machbar.
Machbar. Aber es war mittlerweile auch schon ein bisschen dämmerig, ja. Und dann kam natürlich in meinem Kopf dann, als ich aus dem Tunnel raus war, okay, dann, was sagen die Jungs jetzt? Die lachen mich ja aus. Ich war derjenige mit dem großen Maul, ja. Hab gedacht, ey, kann man auch in 8 Stunden fahren, so ein Ötzi, ja. Und ich wusste jetzt, okay, die werden mich jetzt erstmal auslachen da unten, ja. Und dann war ich oben am Timmelsjoch auch wirklich kurz hinterm Schild, kurz hinter der Zeitnahme rechts rangefahren, meine Regenjacke angezogen, weil ich wusste, jetzt wird's kühl. Und dann habe ich ein Video aufgenommen. Dann habe ich den Jungs gesagt, ich habe es geschafft, ich bin oben. Also dieses Video ist auch ein bisschen mit viel Tränen, ja. Und habe gesagt, ich komme jetzt runter und dann trinke ich mein erstes Bier seit 9 Monaten. Ne? Ja, und dann bin ich runtergefahren. Und dann weiß ich noch immer auch vorsichtig, nicht so schnell, nicht, dass noch was passiert. Ja, und dann war das unten nach Zwieselstein geht es nochmal ganz klein bisschen hoch. Da wollen wir ja gar nicht drüber reden. Und dann kommt die Triumphfahrt nach Sölden rein. Das war eine Triumphfahrt, ja. Ich weiß noch, wir sind über 50 km/h gefahren. Dann stehen die Leute rechts und links, die jubeln dir nochmal zu. Du kommst dir vor, als ob du gerade echt eine Etappe von der Tour de France, sag ich mal, gewinnst, ja. Also auch als, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, 3600er geworden oder so, aber du fühlst dich wie der Hero, wenn du da reinfährst. Das ist, ja, und dann muss ich sagen, haben meine Jungs mich im Ziel, die haben mich so gefeiert, ja, also das war so enorm, es war grandios, dieses Feeling und einfach super, muss ich
Es
sagen.
ist richtig besonders, ja. Also es ist durch und durch dieses Erlebnis ist so besonders. Was
Ja.
würdest du sagen, Thomas, wie sehr, also du bist ja jetzt dann nochmal gefahren dieses Jahr. Wie hat das dein komplettes Leben eigentlich verändert, oder? Also es hat ja,
Ja.
du hast gesagt, kein Alkohol mehr, Ernährung umgestellt.
Ja. Also Ernährung umgestellt. Man beschäftigt sich natürlich auch damit, wie versorge ich mich in so einem Rennen. Aber auch man Fette weg. Ja, gesundes Essen. Ich habe früher morgens gerne Brötchen gegessen. ganz schlecht für den Körper eigentlich. Ja, man beschäftigt sich mehr damit. Jetzt auch im zweiten Jahr habe ich mich viel mehr damit beschäftigt. Ich schraube auch gern an Rennrädern rum, ja. Ich habe zum Beispiel von geölter Kette auf gewachste Kette umgestellt. Ich mache meine Inspektionen selber am Fahrrad, auch für Freunde. Und ich versuche natürlich auch wenn man abends weggeht, es ist immer präsent. Es ist immer ein großes Thema, der Ötzi. Alle fragen dich, wie ist denn das? Und dann erzählt man, ich glaube, die meisten von meinen Freunden können die Storys nicht mehr hören, weil ich sie schon so oft erzählt habe. Aber dann kommen wieder neue und die wollen wissen, ja, wie war es denn? Wie hast du das denn erlebt? Und nach der Zieleinfahrt 2024 habe ich sofort gesagt, also ich stand da noch hinter der Ziellinie, habe gesagt, nie wieder. Werde ich nie wieder machen. Ich bin so fertig. Es hat, ich glaube, 3 Stunden gedauert. Dann habe ich gesagt, Männer, ich muss die Zeit verbessern. Ich kann, also ich bin 12 Stunden 43 gefahren. Ich kann mit dieser Zeit nicht leben. Das muss schneller gehen. Auch in meinem Alter muss das schneller gehen. Und ja, dann kam ich im Winter dann ins Eldorado rein und dann hat der Jürgen netterweise ein Riesenplakat an die Wand gehängt und da stand drauf, ich hatte einen Traum und dann steht da 8 Stunden und dann diese Zeit 12 Stunden 43 in ganz großen Lettern, ja. Und das hat er dann jeden Abend runtergeholt und ausgerollt, wenn ich da saß, ja. Und ich musste immer auf dieses Plakat gucken. Und da habe ich mir geschworen, ich komme nächstes Jahr wieder und ich komme besser wieder. Und für mich war auch klar, ich muss noch weitere Radmarathons fahren, um Erfahrung zu sammeln. Ja.
Und das hast du dann gemacht, oder?
Das habe ich gemacht, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, es bedeutet auch sehr viel Verzicht. Ne? Es haben sich natürlich auch Freunde lustig gemacht, weil ich keinen Alkohol mehr getrunken habe und so. Aber ich, für mich selber, ich fühlte mich so gut. Ich habe früher, also ich sag mal im Jahre 2023, abends auf der Couch gelegen, habe mir einen Film angeguckt. Man wird träge, ich war oft müde abends. Und das habe ich alles nicht mehr. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Ja, wenn ich mit meinem Freund Vincent in Ischgl Ski gefahren bin, also wir lassen es dann wirklich richtig krachen. Wir fahren morgen als erstes hoch und dann fahren wir Gampen von oben bis unten Schuss runter. Dann war ich aber unten fertig ohne Ende. Ja, ich habe geschwitzt und so weiter. Also die Kondition war nicht die beste. Und das hat sich so geändert. Man hat so einen Mehrwert im Leben, im Alltag. Ja. Es fällt natürlich auch Fremden auf, Kunden von mir. Boah, wie siehst du denn aus? Du bist ja total schlank geworden. Was hast du gemacht, ja? Und ich sehe das auch selber, wenn ich jetzt Bilder sehe vom jetzigen Ötzi zum letztjährigen. Ja, wie sich der Körper verändert hat, ja.
Aber
Also es ist, ja.
genau das ist ja das Schöne daran. Es ist ja egal, wenn jetzt, natürlich gibt es ja immer die Leute und die gibt es auch in meinem Umfeld und so. Auch wenn ich ja die Hälfte von deinem Alter habe, es gibt immer die Leute, die das dann uncool finden, wenn du dann auf einmal kein Bier mehr trinkst oder was weiß ich. Aber das gibt dir als Person und mental und körperlich so einen Schub, wenn du dich fit fühlst und wenn du dieses Ziel vor Augen hast, das pusht dich, also mich zumindest in allen Lebensbereichen. Also pusht mich nicht nur körperlich jetzt das zu schaffen, sondern auch mental. Ich muss so viele Sachen gleichzeitig unterbringen, aber das hält mich fit, das macht mich, das motiviert mich, das keep me going quasi. Und das ist einfach das Schöne daran. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Auf jeden Fall. Und ja, und Planung ist dann ja auch wichtig. Ja, wenn ich mein Training plane oder den nächsten Radmarathon und auch im Urlaub. Das Fahrrad hat immer einen wichtigen Stellenwert. Und das können halt Freunde, Freundinnen, was weiß ich wer, viele können das dann nicht so nachvollziehen. Es ist halt Verzicht, ja. Oder wenn man sagt, am Wochenende mache ich Long Ride, ja. Das können viele nicht verstehen. Man ist dann halt schon länger auf dem Fahrrad unterwegs oder man ist auf Mallorca. Ich hänge dann wieder auf Mallorca, fahr da, weil da sind die Berge. Ich liebe Mallorca einfach. Gut, jetzt dieses Jahr war ich auch öfters, wie habe ich ja schon erzählt, in Belgien unterwegs, ja. Und was mich enorm pusht, ist zum Beispiel hier mein Freund, mit dem ich immer Skifahren gehe. Der ist halt noch ziemlich jung, der ist 29. Und dass ich so gute vitale Werte habe, wo er gerade nicht mithalten kann, ja. Ich sage zu ihm, du musst jetzt erstmal Grundlage machen, ja. Und das pusht einen auch enorm. Oder auch wenn man dann über die Straße geht und sagt, mein Gott, ich weiß ja genau, wie alt die anderen so sind, die jetzt um mich rum sind. Da bin ich schon ganz weit sportlich vorne, ne? Und ich bin
Gibt
auch
es
abends
etwas?
nicht mehr müde oder sonst was. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich hatte oft so Rückenschmerzen. Habe ich nicht mehr. Es gibt keine Rückenschmerzen mehr. Das ist schon
Gibt es
extrem.
etwas, das, was du so richtig lernen hast können aus dieser Zeit? Also jetzt gar nicht auf den Ötztaler bezogen, dass du gelernt hast, du musst am Brenner eine Gruppe haben. Das hast du
Ja,
hoffentlich gelernt.
habe ich gelernt, ja.
Aber zum Beispiel eher sowas in die Richtung wie, ja, du hast wirklich gelernt, nie aufgeben oder so wirklich was fürs Leben oder was Persönliches mitgenommen.
Mit dem nicht aufgeben, ja, aber es hatte ich, glaube ich, war schon immer so ein Kämpfertyp, der gesagt hat, jo, auch beim Eishockey, auch wenn wir hinten liegen, dann bin ich auch jemand in der Mannschaft, der sagt, hey Leute, das schaffen wir noch, das drehen wir um, ja. Das nicht, aber akribisch sein. Ich war, glaube ich, nicht so akribisch und wenn ich meine Sachen rauslege, man lernt natürlich auch, wenn man, ich sage jetzt mal, hobbymäßig Fahrrad fährt, ein bisschen Rennrad, dann fährt man bei schönem Wetter. Dann hat man eine kurze Hose, man hat ein Trikot, ja. Ich hatte 2024 im Januar, da hatte ich keinen, wie ihr sagt, ein Gilet, ja, sowas hatte ich nicht. Wie gesagt, keine dreiviertel lange Radhose, keine lange Radhose oder Beinlinge, Ärmlinge, sowas hatte ich nicht. Ich bin halt bei schönem Wetter rausgegangen, ja. Und damit fängt das schon an, dass man die Ausrüstung sich zusammenstellen muss. Man muss für jedes Wetter vorbereitet sein. Gut, ich bin ehrlich, wenn es jetzt natürlich feste regnet draußen, dann bin ich nicht Fahrradfahren gegangen. Ja. Da habe ich gesagt, okay, ich mache die Einheit auf dem Hometrainer. Ich habe meine Bergtrainings auf dem Peloton gemacht. Ich habe da Steine drunter gestellt vorne, damit ich die Schräge simulieren kann. Ja. Habe da dann den Sattel auch ein bisschen nach runter gestellt und dann bin ich da, meine Wattzahlen habe ich da getreten. Und was ich ja zu Anfang gesagt habe, ich habe dann in der Grundlage habe ich 95 oder 90, 95, 100 Watt getreten, ja. Wenn ich heute mit einem 120er Puls die Grundlage fahre, ich glaube, dann bin ich bei 145 oder 150 Watt. Und das sind die Erfolge, die man sieht schon, ja. Das ist das, wo man sagt, okay, ich habe mich jetzt zum Beispiel 2024, Quatsch, 2025, als wir dann mit den Jungs nach Mallorca geflogen sind, ich war heiß wie Frittenfett, ja. Ich habe gesagt, so Leute, jetzt fahren wir mal Berge, jetzt gucken wir mal. Und dann war ich immer hier mit Jürgen und Daniel immer vorne in der Gruppe dabei und bin mit denen die Berge hochgefahren. Und da habe ich mich schon richtig gut gefühlt. Da habe ich gedacht, okay, da ist was passiert im letzten Jahr. Jetzt ist Erfolg da. Und dann hatten wir uns ja auch für den Dreiländer-Giro und für den Imster-Radmarathon angemeldet. Und der war direkt nach Mallorca, der Imster-Radmarathon. Ja, ich bin bis nach München zurückgeflogen. Bis nach Imst für mich sind 750 Kilometer. Es hat an dem Morgen geregnet ohne Ende. Ja, dann haben die Jungs alle gesagt, nee, wir fahren nicht, das Wetter ist mit uns zu schlecht. Ja, es war saukalt an dem Morgen. Ich hatte mir am Tag vorher extra noch ein paar Handschuhe geholt mit Fingern dran. Und dann stand ich da morgens ganz alleine in der Startlinie und habe gesagt, okay, ich fahre. Ich fahre das Ding jetzt. Und dann sagte der Jürgen noch zu mir, ja, du guck dir mal Sattele an. Sattele ist ein bisschen steil. Also Heiminger Berg, wem Sattele nichts sagt. Ja, dann habe ich mir am Tag vorher angeguckt und habe gesagt, okay, da hast du ja gar keine Sekunde mal eine Ruhepause. Und ja, und dann stand ich da an der Startlinie. Es hat voll geregnet. Das war das erste Mal, dass ich im Regen wirklich so Rennrad gefahren bin. Und da habe ich gesagt, okay, das machst du jetzt. Ne? Und dann bin ich gefahren. Und als
Aber
ich dann
das ist ja
irgendwo.
genau die Willenskraft, die man durch den Ötztal auch lernt. Da
Ja.
musst du auch mal, das musst du halt mal durchziehen. Und am Ende, natürlich ist es scheiße, wenn du am Start stehst und es regnet. Das
Ich
ist
war klatschnass.
vollkommen
Nach
klar.
3 Minuten war ich pitschnass, ne? Da war alles nass.
Ja. Aber
Und
du,
dann,
wenn du es
ja.
dann geschafft hast, dann ist ja trotzdem im Kopf, dass jetzt habe ich es durchgezogen. Und das
Ja.
ist das, was dich wieder nach vorne bringt.
Ja. Und was ich auch enorm gelernt habe, ist bergunterfahren. Ja. Als wir jetzt, da weiß ich noch, da hat der Heinz jetzt auf Mallorca zu mir gesagt, boah, du fährst wie ein Holländer den Berg runter, ja. Und das ist die größte Beleidigung von einem am Niederrhein, weil, ja, da habe ich gesagt, okay, da musst du was dran tun. Und dann habe ich einen aus unserer Gruppe, der ist vor mir hergefahren, der ist früher auch mal im Team gefahren und da habe ich mir vieles abgeguckt, habe mir auch gefragt, Patrick, wie macht man das und das? Und dann hat er mir Tipps gegeben. Und ich muss sagen, beim jetzigen Ötzi, ich habe mich so auf die Abfahrten gefreut, ja. Ich bin da so runtergeknallt, ja. Das war einfach grandios. Also mich hat nur einer überholt und das war einer aus unserem Team. Der hat mich auf der Abfahrt vom Küter überholt. Aber sonst hat mich keiner überholt beim Berg runterfahren, ja, diesmal. Also man lernt viel. Und was man den Menschen mit auf den Weg geben sollte, bevor die so ein Ötzi fahren, die sollten wirklich vorher mal Berge gefahren sein.
Ja.
Also es ist, glaube ich, so wie ich es gemacht habe, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, mit einem Ötzi anzufangen, weil es kann einen auch zermürben und dass man den Spaß verliert, glaube ich. Wenn man aber ein Typ ist, wo das Mindset stimmt, dann kann man es machen, aber dann, ich würde schon sagen, macht man einen Imster-Radmarathon, da kann man auch mal 75 Kilometer oder 110. Ich habe da auch die 110 Kilometer gemacht. Ich bin da auch sehr gut durchgekommen, habe da schon gemerkt, es ist Verbesserung da, ja. Und dann beim Dreiländer-Giro, den kann man, also der geht ja so praktisch wie zum Jaufenpass. Dann hat man 3.300 Höhenmeter hinter sich, das kann man vergleichen. Und das war super. Und das hat mir auch nochmal richtig gepusht, weil dann hat man gemerkt, okay, die Zeiten sind ja ganz anders, die sind viel besser geworden. Aber dass dann nochmal das Timmelsjoch kommt, das ist dann schon nochmal hart. Aber
Ein
du hast das
anderes
ja auch
Thema.
mal erzählt, wie es dir ergangen ist am Timmelsjoch. Oder der Thomas Dresen hat es ja auch gesagt. Und ich sag mal, er ist ja schon ein Supersportler. Also er geht eigentlich allen gleich. Und ich glaube, alle haben
Und
ähnliche Gedankengänge im Kopf.
ja, 100%. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Es geht jedem um dich herum genau gleich. Es geht niemandem gut aufs Timmelsjoch hoch. Also das
Ja.
ist ganz egal, wer das ist. Und wenn der jetzt dich überholt, geht es ihm trotzdem nicht gut. Der hat halt gerade das Mindset und die Willenskraft. Er will jetzt da so schnell hoch wie möglich. Das ist der einzige Unterschied zu dir. Aber der hat keine frischen Beine und der hat nicht die Watt, die er auf Küter getreten hat. Der zieht halt gerade einfach das so durch und das ist okay. Also da.
Ja, also es ist also wirklich, also ich, wie gesagt, ich hoffe, dass man da mit dem Podcast den einen oder anderen animiert, dass er sich da auch mal anmeldet und vielleicht auch mal überdenkt, was er gerade so im Leben macht und sich vielleicht ein bisschen gehen lässt. Und ich habe dem Jürgen ein paar Mal gesagt, Jürgen, ich bedanke mich dafür, dass du mir dieses Höhenprofil auf die Theke gelegt hast. Ja, ich wusste an dem Tag nicht genau, worauf ich mich einlasse. Aber es hat einfach was mit mir gemacht als Mensch. Und
Ja.
ja.
Würdest du sagen, das war eine der besten
Ja.
Entscheidungen für dich, dass du da,
Ja. Ja.
ja,
Ja.
also
Also.
generell vom Leben her und gar nicht mal vom
Ja.
Radfahren, sondern generell vom ganzen Leben, dass es dich so
Genau.
verändert hat?
Das hat mich wirklich gepusht, nach vorne gebracht und mein ganzes Körpergefühl ist einfach viel, viel besser, dynamischer. Ja, ich hab eine Nichte und einen Neffen. Der Neffe ist auch ein Sportler, spielt Handball, meine Nichte auch. Und ich habe auch gedacht, hey, wenn der alte Onkel das schafft, vielleicht macht das auch was mit euch, ja, wenn ihr guckt und zum Beispiel auch Freunde, Kunden, viele von denen haben letztes Jahr schon den Livestream vom Ötztaler sich angeguckt. Ja, also mein bester Freund, der hat mir alles erzählt nachher. Der hat den ganzen Tag da, glaube ich, vorgehangen. Ja, es macht auch was mit den anderen Menschen. Und wenn ich sehe, wie viele Leute mir dieses Jahr per WhatsApp vorher viel Glück gewünscht haben, es ist Wahnsinn. Wirklich, wie viele auch mitfiebern und ja, merken, dass ich da schon einen Traum lebe. Ja, und ich habe, wie gesagt, es ist ja kein Geheimnis, ich habe nochmal gefinisht, ich habe mich eine Stunde verbessert. Es war wieder, also Brenner war diesmal gut, Gruppe gehabt, Krämpfe bekommen, ich war super zum super Zeitpunkt am Jaufenpass. Jasmin stand da wieder, hat gesagt, hey, super, du bist gut in der Zeit. Der Steffen ist nur 15 Minuten vor dir, meine ich, Jürgen, eine Stunde, meine ich, okay, war mir klar, schaffe ich nicht. Ja, und dann kam halt wieder das Timmelsjoch, ne? Und da müssen wir jetzt nochmal für trainieren. Ich hatte aber gesagt, ich mache es nicht nochmal, ich fahre nicht nochmal. Und dann bin ja jetzt am Gardasee. Und dann hat mich vorgestern Abend mein bester Freund angerufen. Da habe ich gesagt, Stefan, das war das letzte Mal, ich fahre jetzt ein paar andere Rennen, aber nicht mehr den Ötztaler Radmarathon. Und dann sagte er so zu mir, Thomas, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Ich kenne dich, ich kenne dein Mindset, ich weiß, was du willst und du hast dir die 10 vorne vorgenommen, meine ich ja. Meint er, okay, ich stehe nächstes Jahr an der Strecke, du fährst das nochmal. Meine ich, okay, das ist ein Wort, ich fahre nochmal. Also ich habe mich jetzt schon entschieden, ich habe gestern Abend in die Gruppe reingesprochen, eine Sprachnachricht, Leute, ich habe zwar gesagt, ich fahre ihn nicht mehr, aber ich mach's nochmal.
Sehr gut, sehr gut.
Ich
Also,
komme nochmal
ich
wieder.
glaube, dass die Kernmessage von unserem Gespräch, das wir jetzt über 50 Minuten fast hatten, man soll sich einfach mal das Herz nehmen und sich bei sowas anmelden, sowas versuchen durchzuziehen. Man kann davor gerne was anderes machen, man kann davor mal Imsterrad-Marathon machen, Rallye Giro, was Kleineres, aber einfach das mal durchziehen, das Mindset zu haben, das zu machen, das kann, wie in deinem Fall, das ganze Leben verändern.
Ja.
Und das ist das Schöne, dass das so ein Radmarathon, bei dem man sich eigentlich 10 Stunden lang quält, dass das eigentlich zur Folge hat, dass Menschen ihr Leben verändern und zum Positiven verändern. Und das ist, also du bist schön auf den Punkt gebracht, Thomas, mit deiner Geschichte. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder in Sölden, oder?
Also auf jeden Fall. Also auf jeden Fall werde ich in Sölden sein. Und nee, ich glaube, es bringt einem auch, wenn man sich jetzt hier so durchkämpft durch den Ötztaler Radmarathon, dann fällt es einem auch einfacher im Leben, sich mal durchzukämpfen. Auch mit Niederlagen besser umgehen zu können, dass man dann sein Fähnchen neu ausrichtet und sagt, nein, nicht sofort aufgeben. Ja, dass man wirklich sagt, ich mache weiter. Und man muss auch nochmal hier an der Stelle Werbung für den Ötztaler Radmarathon machen, wie gut der organisiert ist, ja, mit den gesperrten Straßen, also zum Beispiel Imster oder Dreiländergiro, da sind die Straßen schon frei, auch für andere. Ofenpass, da fährt man zwischen den Wohnmobilen durch, ja, da hat man die ganze Zeit die Abgasen in der Nase hängen und das hat man alles beim Ötztaler nicht, ne? Und da muss man auch den Organisatoren ein Riesenkompliment machen. Von der Startnummerausgabe bis zum Zielbereich, da ist alles top organisiert und auch die Menschen, die am Streckenrand stehen. Und ich kann auch nur an die Sportler appellieren, also ich mache es auch. Da stehen oft Kinder, die wollen abklatschen. Macht's einfach, weil es ein Gaudi macht, ja. Oder wenn man dann am Kühtai oben ankommt, dieses Jahr war ja noch extremer als letztes Jahr. Die standen, haben die Straße schon verengt, die Zuschauer. Es ist einfach ein bisschen Tour de France-Feeling, ja. Und wer da keine Gänsehaut bekommt, es ist einfach ein Erlebnis und man soll es machen. Man soll mit Kind und Kegel anreisen. Es ist schön, wenn die eigenen Freunde einen unterstützen. Das pusht einen auch nochmal. Und wie gesagt, es verändert das Leben zum Positiven.
Und dann, Tommy, sage ich danke.
Ja, gerne. Mach's gut, Marco.
Mach's gut, ciao, ciao.